Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Guten Morgen. Ich liebe das ja am ersten Sonntag, dass man wenigstens mal guten Morgen sagen kann und nicht falsch liegt. Und die meisten von euch werden mich kennen, aber für alle, die mich nicht kennen, sage ich kurz was zu mir, während Benaja noch austeilt. Ich bin Samuel, 22 Jahre alt und vom Beruf Dachklempner. Ich bin jetzt seit etwas über 4,5 Jahren schon in dieser Gemeinde und seit 2,5 Wochen glücklich verheiratet mit Salome und heiße darum jetzt Samuel Sterzer. Genau, und bevor wir uns heute, wie schon angekündigt, unser Gleichnis anschauen und bevor wir in den Text starten, möchte ich euch kurz zwei Personen vorstellen. Ich hatte das Vorrecht, in meiner Ausbildungszeit mit Altgesellen zusammenzuarbeiten, also Leute, die kurz vor ihrer Rente stehen und die richtig Erfahrung mitbringen. Und zwei von diesen Altgesellen waren auffällig. Der eine lief immer mit einem Strohhut rum und der andere präsentierte stolz seine Glatze. Aber ansonsten, sie waren sich eigentlich ähnlich. Also sie waren sehr erfahren in ihrem Beruf, sie beherrschten ihr Handwerk wirklich dolle und beide beherrschten auch die feinste Berliner Schnauze. Waren richtige Bauleute. Was sie aber unterschied, war nicht nur der Strohhut und die Glatze, sondern auch ihr Verständnis darüber, wann Feierabend ist. In unserem Arbeitsvertrag steht, 16 Uhr ist Schluss. Der Strohhut hingegen ist einer, der das sehr akribisch einhält oder auch mal ein bisschen länger macht, das aber nicht unbedingt verzeichnet. Die Glatze ist eher entspannt und sagt, die Arbeit ist getan, tut nicht alles, was getan werden könnte, sondern wenn er keine Lust mehr hat, fährt er halt nach Hause. Also, was die beiden unterscheidet, ist ihre Einstellung zu arbeiten, wenn keiner hinsieht. Der Strohhut ist gut in seiner Arbeit und er ist auch treu unserem Chef gegenüber, was die Zeiten angeht. Die Glatze hingegen ist zwar nicht unbedingt schlechter in ihrer Arbeit, aber eher etwas fauler, alles zu leisten, was möglich ist. Und ganz ähnliche Arbeiter werden uns heute von Jesus vorgestellt. Im Matthäusevangelium finden wir unser heutiges Gleichnis, und zwar ziemlich am Ende. Danach folgt nur noch letztes Abendmahl, Hinrichtung, Tod, Auferstehung, also das Finale. Und davor stehen die sogenannten Endzeitreden Jesu. Und das ist der Punkt, wo wir heute sind. In den Endzeitreden betont er besonders die Wichtigkeit von Wachsamkeit und Glauben. Und es geht so ein bisschen um die Zeit vor seinem zweiten Wiederkommen und vor dem Ende der Welt. Und der Text, den wir heute anschauen wollen, ist überschrieben mit das Gleichnis von den Talenten. Es steht in Matthäus 25, Vers 14 bis 30. So. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch, der 2 Talente empfangen hatte. Auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nur mein Geld in Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Also, lasst uns erstmal nachvollziehen, wovon Jesus hier in dem Text spricht. Wir haben erst einmal einen Herrn. Und der Herr macht sich außer Landes. Und wie der Text oder der Kontext von den Endzeitreden unschwer erkennen lässt, geht es hier um unseren Herr Jesus. Unser Herr Jesus, der auch nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist und auf den wir jetzt seit 2000 Jahren warten, dass er wiederkehrt. Bleiben wir aber erstmal hier beim Text. Der Herr hat also 3 Knechte. Und bevor er geht, vertraut er sein ganzes Hab und Gut ihnen an. Dabei gibt er jedem so viel, wie er ihm zutraut, auch zu verwalten. Also gibt er dem ersten Knecht 5 Talente, dem zweiten Knecht gibt er 2 und dem letzten nur 1 Talent. Und Talente meint hier jetzt nicht, was wir unter Talente verstehen. Wir kennen das Wort aus Talentshows, wo Leute ihre besonderen Begabungen darbieten. Talente meint hier aber eine Maßeinheit. Um genau zu sein, zwischen 30 und 40 Kilo so, in dem Fall Silber, und die hatten einen Wert von ungefähr 6.000 Denaren. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Gleichnisse von vorher. Ein Denar entsprach damals dem Tageslohn eines Arbeiters. 6.000 Denare entsprechen damit also 6.000 Arbeitstagen. Und wenn wir jetzt durchrechnen mit einem Sabbat die Woche, entspricht das einem Lohn von ungefähr 19 Arbeitsjahren. Wenn wir das jetzt weiterrechnen mit einem Durchschnittsgehalt von heute, entspricht das in Euro ungefähr 500.000 Euro pro Talent. Ein Talent ist also eine ganze Stange Geld und ein Talent zu verwalten ist eine ordentliche Herausforderung und Verantwortung. Und so wie der Herr in dem Gleichnis seinen Knechten unterschiedlich viele Talente und somit unterschiedlich viel Verantwortung gibt, tut es auch unser Herr Jesus. Ihr merkt, die Knechte sind also wir in dem Fall. Wir haben zwar nicht zu unserer Bekehrung oder so zwischen 500.000 und 2,5 Millionen Euro bekommen, die wir jetzt verwalten sollen und klug anlegen sollen, wobei wir natürlich auch unterschiedlich viel Hab und Gut besitzen und unterschiedliche Mittel haben und aus unterschiedlichen Kontexten kommen, was auch eine Verantwortung mitbringt und auch zu Talenten zählt. Aber es gibt auch andere Talente in Form von Gaben, die wir bekommen haben. Wir haben unterschiedliche Gaben. Der eine kann gut lehren, der nächste kann gut musizieren, wieder einer kann kräftig anpacken, wo angepackt werden muss, und andere können besonders gut neue Leute begrüßen und haben sie im Blick. Und wie es so schön heißt, hinter jeder Gabe steckt auch eine Aufgabe. Jeder von uns hier wird mit seinen Gaben in der Gemeinde gebraucht. Aber manche tragen mit ihren Gaben und den dazugehörigen Aufgaben mehr Verantwortung als andere. So wie hier einer in der Lage ist, 5 Talente zu verwalten und der letzte nur 1 Talent zu verwalten, so haben wir es auch in der Gemeinde. Wir sind unterschiedlich begabt und haben auch unterschiedlich viel Verantwortung. Und das bedeutet jetzt nicht, dass der viele Talente hat, mehr wert ist als der weniger Talente hat, sondern wo Gott mehr begabt, da möchte er auch mehr von einem abverlangen. Wir lesen dazu einmal in Lukas 12, Vers 48b. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird ihm abverlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Der Lohn am Ende bleibt gerecht. Also der mit den 5 Talenten bekommt er schließlich wortwörtlich dasselbe Lob wie der mit den 2. Aber unterschiedlich viel wird verlangt. Gut, wie reagieren jetzt die Knechte darauf? Wie reagieren die Knechte in unserem Gleichnis auf die Situation, dass ihr Herr ihnen die Talente gibt und abreißt und sie auch nicht wissen, ob und wann er wiederkommt? Schauen wir nochmal in Vers 16 und folgend. Sogleich aber ging der, welche die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte. Auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Also der erste Knecht mit seinen 5 Talenten investiert sie und er bekommt weitere 5. Also eine positive Rendite von 100% für alle Wirtschaftler unter uns und für alle anderen. Er macht aus 5 Talenten 10. Er verdoppelt seinen Wert. Beim zweiten sieht es nicht anders aus, nur eben dasselbe Spiel mit 2. Er investiert 2 Talente und hat am Ende 4, also auch verdoppelt und 100% Gewinn. Der einzige, der hier aus der Reihe fällt, ist der dritte. Der dritte wagt es nicht, sein Talent zu nutzen und zu investieren. Und am Ende steht er mit dem einen Talent da, was er ursprünglich auch schon hatte. Unterm Strich 0% Gewinn. Und dementsprechend reagiert jetzt auch der Herr, als er nach einer langen Zeit wiederkommt, um abzurechnen. Bei den ersten beiden bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als sie ordentlich zu loben. Recht so, du guter und treuer Knecht. Und dann auch noch darüber hinaus ordentlich zu belohnen. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Was für ein Lob. Sie haben das Maximum oder zumindest 100% Gewinn rausgeholt und der Herr belohnt es. Anders sieht's beim dritten aus. Böser und fauler Knecht. Und bei dem 0% Ergebnis verwundert dieses Urteil nicht. Aber warum überhaupt vergräbt er sein Talent? Wusste er nicht, dass am Ende abgerechnet wird? Oder war es ihm egal, was sein Herr am Ende von ihm hält? Er selbst begründet es in Vers 24 folgend. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Er verbirgt das Talent, weil er Angst hatte. Er hatte Angst, etwas zu verlieren und am Ende nichts vorweisen zu können. Aber der Herr macht ihm deutlich, dass seine Aussage eigentlich nur eine schlechte Ausrede ist. Er macht ihm das in Vers 26 deutlich. Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du solltest nun mein Geld dem Wechsler gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Der Herr macht ihm also deutlich, du warst faul. In den Sprüchen lesen wir von dem Faulen. Und wir lesen auch, dass es ganz typisch für ihn ist, Ausreden zu finden, die nicht unbedingt ganz logisch sind. Da wird zum Beispiel mal einer beschrieben, der jetzt nicht unbedingt vor die Tür gehen will, um womöglich auch noch zu arbeiten. Und seine Ausrede ist dann in Sprüche 22, Vers 13. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen. Mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Der Faule übertreibt also völlig in seiner Ausrede. Hauptsache, er muss nichts tun. Ich fahre heute nicht zur Arbeit, ich könnte auf dem Weg überfahren werden. Ihr erkennt das Prinzip. Und genauso sinnlos ist auch hier das Argument von unserem dritten Knecht. Es hätte nämlich einen Weg gegeben, das Geld ohne Risiko anzulegen und zu vermehren. Er hätte es nur dem Wechsler geben müssen. Und dann wäre seine Arbeit für die nächsten Jahre getan. Aber das wollte er nicht. Und warum wollte er das nicht? Vorweggegriffen, weil er böse war. Bevor wir uns angucken, was das bedeutet, lasst uns kurz zusammenfassen und das Lob dem Tadel gegenüberstellen. Also gut und treu gegen böse und faul. Warum sind die ersten beiden Knechte gut? Sie sind gut, weil sie ihre Zeit nutzen und weil sie Gewinn einbringen. Sie investieren ihr Geld und bringen 100% Gewinn ein. Demgegenüber die Frage, warum ist der dritte Knecht faul? Naja, weil er die Zeit nicht nutzt und sein Geld verbirgt, weil er schlechte Ausreden vorbringt und weil er 0% Gewinn einbringt. Aber warum sind Sie treu und warum ist er böse? Als ich das Gleichnis gelesen habe, habe ich mich genau das gefragt. Warum lobt der Herr so, wie er lobt, und warum tadelt er so, wie er tadelt? Was an Ihrem Handeln ist denn jetzt treu? Was hat mit Treue zu tun und was an seinem Handeln ist böse? Naja, das Handeln lässt im Prinzip auf Ihre Erwartung zurückschließen. Auf Ihre Erwartung und Hoffnung darüber, ob Ihr Herr wiederkommt. Sie sind also treu, weil sie aus der Erwartung leben, dass ihr Herr wiederkommt. Und dementsprechend handeln sie auch. Sie handeln so, dass sie etwas vorzuweisen haben, wenn ihr Herr wiederkommt. Und der Dritte hingegen ist böse, weil er zwar vielleicht noch erwartet, dass der Herr wiederkommen könnte und davor offensichtlich sogar Angst hat, eigentlich aber anscheinend in der Hoffnung lebt, dass der Herr nicht zurückkommt. Denn wenn er das Geld tatsächlich in Wechseln gegeben hätte, damit sein Herr ernten könnte, wo er nicht gesät hat, wäre der Knecht womöglich nie mehr an das Geld gekommen, wenn der Herr dann doch nicht zurückkommt. Das steht hier nicht so deutlich, darum ist das eher ein Gedanke am Rande. Aber wenn er darauf hofft, dass sein Herr nicht wiederkommt, ist es das Allerklügste von ihm, das Talent zu vergraben, sodass er im Zweifel der Einzige ist, der Zugriff darauf hat. Aber die eigentliche Taktik erkennen wir. Wir erkennen sie, wenn wir auf meine Kollegen schauen. Wenn wir auf unseren Baustellen sind, ist es nämlich so, dass die Arbeitszeiten nicht kontrolliert werden. Es kann nur vorkommen, dass doch einmal der Meister rausfährt, um zu schauen, ob alles läuft, ob wir noch da sind, oder zumindest mal anruft, um zu gucken, ob alles so läuft, wie er es sich vorstellt. Und der Strohhut handelt aus genau dieser Erwartung. Er handelt aus der Erwartung, dass mein Chef kommt, und arbeitet so, dass er was vorzuweisen hat, wenn der Chef kommt. Der Glatzkopf, der arbeitet so, als würde es niemals vorkommen, dass unser Meister rauskommt. Er macht Feierabend, wann er will, und tut so, als würde es gar nicht die Option geben, dass er kontrolliert würde. Und zu Hause hofft er dann, dass es wirklich so ist und der Meister nicht noch nach ihm auf der Baustelle aufgekreuzt ist. Und genauso tun es unsere Knechte auch hier. Aber darauf schauen wir später nochmal mehr. Erstmal zusammengefasst, wir haben zwei gute und treue Knechte und einen dritten, der böse und faul ist. Sie sind gut und treu, weil sie, wie der Strohhut, erwarten, dass der Herr wiederkommt und darum die Zeit in seinem Interesse nutzen. Der dritte Knecht und auch unser Glatzkopf ist faul und böse, weil er so handelt, als würde nicht beurteilt werden, was er gemacht hat, und im Zweifel nichts als schlechte Ausreden vorbringt. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum der Herr so urteilt, wie er urteilt, aber ich frage mich trotzdem noch, warum haben die ersten beiden denn so gut und treu gehandelt und warum hat der zweite böse und faul gehandelt? Was war ihre Motivation? Und ihre Motivation, so zu handeln, ist abhängig von ihrem Bild, das sie von ihrem Herrn haben. Der dritte sagt da ganz entschieden: Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Er geht von der Härte seines Herrn aus. Und ich kann euch sagen, er liegt nicht ganz falsch mit dieser Annahme. Denn nirgends im Text wird das je verneint, dass sein Herr ein harter Mann ist. Aber wir lesen sogar in den Versen danach, wenn wir in den Absatz nach unserem Text schauen, lesen wir von unserem Herrn Jesus und lesen von ihm als Richter. In dem Absatz danach stellt Jesus nämlich Schafe gegenüber Ziegen hin. Und die Schafe sind wir, die ihm folgen möchten. Und die Ziegen sind die, die das nicht wollen. Und wenn wir jetzt schauen, wie der Herr Jesus später mal die Ziegen dann verurteilt, dann ist das sehr hart. Das lesen wir in Matthäus 25, Vers 41. Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und das erinnert doch sehr an das Urteil, das wir am Ende auch von dem dritten Knecht hören. und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Der Herr ist also ein harter Herr dem gegenüber, der seine Herrschaft ablehnt. Wenn ich diese Seite vom Herrn kenne, ist es logisch, dass ich Angst habe. Die Seite, die mich in die Hölle verbannt, davor muss ich Angst haben. Der dritte Knecht kennt also seinen Herrn und kennt die harte Seite, hat Angst vor der harten Seite, möchte sich aber trotzdem nicht unterordnen. Und er möchte nicht als Knecht im Sinne seines Herrn handeln, sonst hätte er das Geld investiert. Er möchte nicht gehorsam sein. Aber wie sieht es denn bei den anderen beiden aus? Kannten sie die andere Seite des Herrn? Wussten sie, dass er am Ende sie belohnen möchte? Kannten sie die Seite, die wir von unserem Herrn Jesus kennen? Die Seite, mit der Herr Jesus später die Schafe belohnt, in Vers 34. Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn wenn wir davon ausgehen, dass sie diese Seite kannten, ist uns auch klar, warum sie keine Angst vor ihrem Herrn hatten. Aber woher könnten sie diese Seite denn gekannt haben? Wieso kannte der Dritte diese Seite nicht? Oder anders gefragt, wieso kennen wir überhaupt Jesu überaus gute und gnädige Seite und haben keine Angst vor ihm als harten Richter? Achtung, die Antwort ist relativ kurz und simpel. Weil Jesus sich denen offenbart, die seine Gebote halten. Was meine ich? Wir lesen mal dazu Johannes 14, Vers 21, die Liebessprache Gottes. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Jesus offenbart sich nämlich denen, die ihn als Herrn annehmen. Der dritte Knecht kannte den harten Herrn, weil er sich nicht unter die Herrschaft beugen wollte. Die anderen beiden kannten die gute Seite, weil sie sich erstens unter seine Herrschaft beugen, ihn als Herrn annehmen und akzeptieren, ich bin ein Knecht, weil sie zweitens dementsprechend seine Gebote halten. Der Herr sagt, ihr sollt über mein Geld verwalten und sie tun das in seinem besten Sinne. Und als Folge daraus, drittens, offenbart er sich ihnen. Die Knechte wussten um die gute Seite ihres Herrn, weil er sich ihnen als Reaktion auf ihren Gehorsam offenbart. Sie kannten ihn, weil sie sich ihm unterordneten. Und genauso trifft das auf uns zu. Wir kennen Jesus, weil wir ihn zuerst als Herrn angenommen haben, wie es in Johannes steht. Wer meine Gebote hat und hält, dem werde ich mich selbst offenbaren. Jetzt klingt es so, als wenn der Dritte nur die harte Seite des Herrn kannte und darum natürlich auch Angst hatte und die anderen beiden nur die gute Seite und die belohnende Seite ihres Herrn und darum keine Angst hatten. Aber ich sage euch, sie hatten etwas ganz ähnlich wie diese Angst, die der Dritte hatte, noch dazu. Denn warum sind sie überhaupt gehorsam? Wir haben gesagt, dass sie ihn kannten, weil sie ihn als Herrn angenommen haben, aber warum haben sie ihn überhaupt als Herrn angenommen? Dazu schauen wir mal auf ihre Motivation, eine Motivation, die sehr ähnlich ist wie seine Angst. Und eine Motivation, die auch uns bewegt. Psalm 111, Vers 10a. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und 2. Korinther 5, Vers 9 bis 10. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor den Richterstuhl Christi offenbart werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Wir kennen also auch den Richter. Wir wissen, was uns blüht, wenn wir nicht gehorsam sind. Und das wussten auch die ersten beiden Knechte. Darum hatten sie genauso eine Furcht vor dem Herrn. Das ist es, was sie ursprünglich motiviert hat. Diese Furcht ist aber bei ihnen eine positive Furcht. Es geht nicht darum, dass sie Angst davor hatten, sondern darum, dass sie sich bewusst sind, dass der Herr einmal urteilen wird und ihr Handeln bewertet. Was sie von dem Dritten unterscheidet, sie glaubten, dass der Herr wiederkommt. Wenn ich weiß, dass mein Herr ein harter Herr ist und wenn ich darauf vertraue, dass er wiederkommt, dann handle ich demzufolge so, dass ich etwas vorzuweisen habe. Und um das nochmal zu betonen, dass es hier nicht um Angst geht vor einem harten Richter, die uns motiviert, schauen wir uns nochmal 1. Johannes 4, Vers 17 und 18 an. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir kennen den Richter und wir glauben daran, dass er richten wird. Wir brauchen aber keine Angst haben, weil wir durch Jesus und sein Blut, wie wir eben gesungen haben, vor ihm, vor Gott und dem Richter gerecht sind. Aber trotzdem wollen wir unserem Herrn gefallen. Wir wollen nicht nur Knechte sein, sondern wir wollen gute und treue Knechte sein. Wir wissen also, dass er richten wird und wir wissen, dass wir gerecht sind. Wir wollen aber trotzdem etwas vorzuweisen haben. Und dementsprechend handeln wir eigentlich aus Liebe zu unserem Herrn. Wir wollen, dass er sich freut über uns. Und ist das nicht cool? Wir kleine Menschen, wir sind in der Lage, unseren Herrn glücklich zu machen. Und das simpel dadurch, dass wir ihm gehorsam sind. Das ist seine Liebessprache. Und wenn wir nochmal auf meinen Kollegen schauen, mit dem Strohhut, ist das auch sein Grund, warum er so arbeitet, wie er arbeitet. Weil er weiß, dass sein Meister seine Arbeit bewerten wird, arbeitet er so. Und weil er weiß, dass sein Meister das auch belohnen wird, wie fleißig er ist. Und genau das ist auch, was unser Herr unserem Knecht jetzt deutlich macht. Er macht ihm deutlich, wenn du das wirklich weißt, wenn du mich wirklich kennst, dann hättest du das Geld definitiv dem Wechsler gebracht, wenn du denn glaubst, dass ich wiederkomme. Denn da hättest du das Geld sicher anlegen können. Aber das wollte er nicht. Er wollte nicht darauf vertrauen, dass der Herr wiederkommt. Und genauso handelt auch mein Kollege. Er denkt sich jeden Feierabend, ich glaube nicht, dass der Meister heute nach Hause oder zur Arbeit manchmal kommt und fährt schon um 15 Uhr nach Hause. Er glaubt nicht, dass der Meister abrechnen wird. Und dieser Glaube ist es auch, der uns von der Welt unterscheidet. Wir gehen davon aus, dass der Herr auf jeden Fall richten wird. Wir wissen, dass die Welt vergeht und wir vertrauen in dem Sinne auf 1. Johannes 2, Vers 17, und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wir glauben, dass es um die Ewigkeit geht und nicht um den Luxus jetzt. Die Welt oder auch sonst meine Kollegen denken eher, wenn es einen Gott gibt, dann ist das so und dann komme ich halt in die Hölle. Sie wissen also schon, ich werde vor ihm nicht bestehen können. Aber es ist ihnen egal. Sie glauben nämlich nicht daran, dass es einen Richter geben wird. Sie glauben nicht, dass sie einmal vor Gott stehen werden und dass es zu einer Abrechnung kommt. Und darum genießen sie eher ihr Talent und alles, was sie haben, ihren Luxus auf der Erde. Und jetzt stelle ich dir die Frage. Glaubst du wirklich, dass Jesus am Ende abrechnen wird? Glaubst du wirklich, dass er eine Rechnung aufstellt, wo er guckt, was er dir für Mittel zur Verfügung gestellt hat und was du daraus gemacht hast? Glaubst du, dass er wirklich ein guter Herr ist, der dich unbedingt loben und belohnen möchte? Denn wenn das so ist, wenn du ein Ja dazu hast, stellt sich noch eine andere Frage. Lebst du so? Investierst du deine Fähigkeiten und deine Mittel? Trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Mit der Reflexion darüber lasse ich euch erstmal alleine. Was wir uns aber anschauen wollen, ist, wie wir das jetzt zukünftig praktisch angehen können. Wie können wir darauf reagieren und wie können wir unsere Talente einsetzen? Kurz gesagt, wie können wir so leben und wie können wir ein Leben führen, dass wir am Ende als gute und treue Knechte oder als gute und treue Mägde vor unserem Herrn stehen und von ihm gelobt und belohnt werden. Dazu drei Punkte. Der erste Punkt, Unser Gehorsam kommt aus Liebe. Doch, den Vers, den ich dazu mitgebracht habe, ist von eben der: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Wer seine Gebot hat und hält, der ist es, der ihn liebt. Wir dienen nicht aus Angst. Wir dienen nicht aus Angst davor, von einem Richter verurteilt zu werden, sondern wir dienen aus Liebe und aus der Hoffnung daraus, dass der Herr wiederkommt und uns belohnen möchte. Wir leben in einer Beziehung mit unserem Herrn Jesus. Und wir haben das Ziel, ihm zu gefallen. Und darum nutzen wir unsere Mittel und darum nutzen wir unsere Talente in seinem Interesse. Wir handeln in seinem Sinn. Aber was bedeutet das, in seinem Sinne zu handeln? Dazu mal ein Beispiel aus meiner Beziehung zu Salome. Wenn ich einen Eheabend plane, habe ich alle Freiheiten zu suchen und zu buchen, was ich will. Das mache ich aber natürlich nicht. Denn wenn ich das täte, wären wir ständig in irgendwelchen Museen. Aber Salome kann Museen absolut nicht ausstehen. Sie ist da total gelangweilt. Nur ich hätte meine Freude da. Darum wäre es nicht in ihrem Sinne, wenn ich jetzt jedes Mal irgendwelche schönen Museen raussuche und mit ihr dahin gehe. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die zwar in ihrem Sinne sind, allerdings nicht in meinen Möglichkeiten. Salome würde zum Beispiel übelst gerne einmal Bungee-Jumpen. Ja, Bungee-Jumpen. Das könnten wir absolut nicht machen, weil ich persönlich davor viel zu viel Schiss hätte. Ich bin es gewohnt, in der Höhe zu sein, allein berufsbedingt. Ich kann mit Höhe gut umgehen, aber umso tiefer ist in mir drin, da nicht herunterzuhüpfen. Darum liegt es außerhalb meiner Talente, mit ihr Bungee-Jumpen zu gehen, auch wenn das völlig in ihrem Sinne wäre. Stattdessen schaue ich, wie kann ich etwas suchen, was meinen Fähigkeiten entspricht, aber auch in ihrem Sinne ist. Man könnte zum Beispiel bouldern gehen. Wenn wir zusammen bouldern gehen, fällt man auch aus einer Höhe. Man klettert ohne Sicherung, aber diese Höhe, aus der man dann frei fällt, ist halt nur 4 Meter hoch und man fällt in ganz weiche Matten, die einen dann wie eine warme Decke umhüllen. Das wäre etwas, was zu meinen Fähigkeiten passt, was ich mir zutraue, was ihr aber ein Stück weit auch die Freude bringt und in ihrem Sinne ist. Und ganz genauso ist es bei Jesus. Wenn ich meinen Tag mit ihm plane und mir Gedanken darüber mache, wie ich meine Mittel und meine Begabung gebrauchen könnte, gucke ich auch, was denn in seinem Sinne ist. Ich schaue mir an, was Jesus von mir möchte, indem ich meine Bibel lese und studiere. Ich schaue mir an, was er sich von mir wünscht. Jesus möchte nämlich von uns, dass wir die uns anvertrauten Talente entfalten. Aber er möchte auf der anderen Seite auch nicht, dass wir uns dabei in einen Burnout arbeiten oder ähnliches. Er weiß als liebender Herr sehr wohl um unsere physische, mentale, emotionale oder auch einfach manchmal zeitliche Begrenzungen. Unser Gehorsam kommt aus einer tiefen Verbundenheit zum Herrn. Ich bemühe mich, meine Mittel und Talente im Sinne meines Herrn zu nutzen, versuche aber nicht aus einer falschen Vorstellung von einem strafenden, bösen, harten Herrn mich völlig zu verausgaben. Und das weiß auch mein Kollege Strohhut. Er weiß in der Regel, seinen Feierabend einzuhalten. Und er sagt auch immer, Pausenzeiten sind einzuhalten. Auch er gibt, was möglich ist, leistet aber nicht mehr, als von ihm verlangt wird. Also der erste Punkt, Gehorsam kommt aus Liebe. Und jetzt, ganz praktisch, zweiter Punkt, gebrauche deine Talente. Matthäus 20, Vers 27 bis 28. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Suche dir Gelegenheiten zu dienen. In der Gemeinde, im Beruf, im Alltag. Und suche dir Gelegenheiten bedeutet auch, dass du schaust, wo gerade du dienen kannst. Und wo gerade du dich mit deinen Gaben einbringen kannst. Wie schon eingangs erwähnt, haben wir alle unterschiedliche Gaben und Mittel zu verwalten. Wenn du jetzt keine Idee hast, wo du dich einbringen kannst, dann mach doch einfach mal einen Stärkentest. Oder schau, was es so für Geistesgaben im ersten Jahrhundert gab. Oder. Finde heraus. Und zukünftig gibt es hier eine Art Schnupperpraktikum, um in die einzelnen Bereiche, in die einzelnen Dienste in der Gemeinde zu schauen. Nimm davon doch einfach mal Anspruch und gucke, passt das? Heute gibt es noch wesentlich mehr Begabungen, die gebraucht werden. Heute gibt es Leute, die gebraucht werden, die mit Technik umgehen können. Heute brauchen wir Leute, die Flyer designen können, so ansprechen, dass man damit Leute in den Gottesdienst einladen kann. Und. Auf der anderen Seite ist auch wichtig zu betonen, nicht alles, wo in der Gemeinde Not am Mann ist, ist es auch deine Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Aufforderung, deine Gaben zu nutzen und zu vermehren. Zieh dich also nicht heraus und wenn du noch nichts hast, suche dir einen Dienst. Und pack auch mal dort an, wo sonst immer andere am lautesten hier schreien. Es gibt auch einige Aufgaben, wie wir eben von Jenny gehört haben, zu denen man nicht besonders begabt sein muss, sondern eher motiviert. Wenn wir jetzt an den Gemeindeputz denken, 8 Leute werden gesucht, die anpacken, die Toiletten zu putzen. Und die Toiletten putzen sich nicht von selbst. Es geht jetzt nicht darum, dass wir 100% gewinnen, sondern es geht darum, treu anzupacken und zu arbeiten. Treu und gut. Diese 2 Begriffe beschreiben nämlich unsere Gesinnung. Wir bekommen meines Erachtens kein Tadel, wenn wir treu dienen, aber keine messbaren Ergebnisse vorzuweisen haben. Das kann gar nicht funktionieren, unbedingt. Denken wir nur an die Missionare im Baskenland, zu denen Sarah jetzt gegangen ist. Sie dienen seit 20 Jahren treu und haben trotzdem nicht eine Bekehrung zu verzeichnen. Aber das, worauf es ankommt, ist ihre Treue. Das Gelingen schenkt der Herr. Nicht jeder von uns ist im Bilde gesprochen ein Jona mit dem Auftrag, eine ganze Stadt zur Buße zu führen. Manche von uns sind auch eher wie Jesaja, der ein Leben lang treu predigt, aber dessen Zuhörer werden nur taub und blind und ihre Herzen hart und dick. Kein Ergebnis zu verzeichnen. Lass dich davon nicht entmutigen, sondern diene und vor allem diene treu. Und das ist auch mein 3. Punkt. Sei treu und das auch in kleinen Dingen. Wir brauchen Leute, die wie gesagt die Toiletten putzen, aber wir brauchen Leute, die das jede Woche tun. Was der Herr in unserem Gleichnis so lobt, gilt als Prinzip für unser ganzes Leben. In Lukas 16, Vers 10 ist das nochmal schön aufgeschrieben. Wer im Geringen treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Gott möchte dich gebrauchen. Was ist das denn für ein Vorrecht? Gott, der Allmächtige, will dich gebrauchen. Und dabei manchmal auch einfach klein mit Toiletten anfangen. Das Prinzip vom Tellerwäscher zum Millionär gibt es in dem Sinne auch in der Bibel. Bemühe dich in den Dingen, die du tust, treu zu sein. Denn Treue ist in dem Sinne ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg. Und Erfolg ist das, worum es heute geht. Erfolg darin, möglichst viel daraus zu machen, was uns anvertraut ist. 1. Korinther 4, Vers 1 und 2. Dafür halte man uns, für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich habe es, glaube ich, in einer anderen Übersetzung weiter. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Also, es geht hier darum, dass wir treu sind. Das ist das, was am Ende von Jesus beurteilt wird. Er möchte uns als treue und gute Knechte loben und belohnen. Zusammengefasst, 1. Punkt, um praktisch zu werden, unser Gehorsam kommt aus der Liebe zu unserem Herrn, weil wir in seinem Sinne handeln wollen. Dazu wollen wir 2. unsere Talente einbringen. Wir wollen darauf schauen, was wir eigentlich können, was wir besitzen und wie wir das einbringen können für unseren Herrn. Und als letztes wollen wir 3. in unseren Aufgaben treu sein. Treu und darauf schauen, dass der Herr Jesus ein guter Herr ist, der uns am Ende belohnen und loben möchte und uns als gute und treue Knechte hervorheben möchte. Darauf kommt es eigentlich an. Und ich wünsche mir, dass man am Ende von mir spricht, wie ich heute vom Strohhut. Ich bete darum, dass ich eines Tages vor unserem Herrn Jesus als guter und treuer Knecht dastehe, dass er sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Und ich wünsche mir für euch, dass es immer mehr euer Anliegen wird, anzupacken und euch einzubringen, sodass wir am Ende eine Gemeinde sind, die das Gefühl hat, dass es viel mehr Gaben als Aufgaben gibt. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.